Hallöchen.
Hello again.
Hello again. Wie geht's? Was geht ab? What is new? Nicht viel.
Nicht viel. Ich bin in der Arbeitswelt angekommen und ich bin da.
Du bist da, ja, das ist gut. Ich bin auch da, wir sind auch heute wieder da. Und heute, liebe Freunde, haben wir gedacht, wir starten jetzt mal direkt rein. Letztes Mal war der Smalltalk ja ein bisschen länger. Deswegen starten wir heute mal direkt in den zweiten Teil von unseren Radikalisierungsfolgen, von unseren extremen Folgen sozusagen. Letztes Mal haben wir so ein bisschen allgemeiner über das Thema Radikalisierung, Extremismus, Terrorismus gesprochen und haben darüber gesprochen, wie sich junge Menschen radikalisieren, also was da quasi die Faktoren sein können oder sein müssen, damit so etwas passiert. Und heute wollen wir uns das ganze Thema nochmal ein bisschen vertiefter anschauen und wollen halt darüber sprechen, wo Radikalisierung stattfindet, was man tun kann, was auch die Verantwortung des Staates ist bei dem ganzen Thema Radikalisierung. Und ja, das würden wir heute nochmal mit euch ein bisschen tiefergehend besprechen. Und wie immer gilt, auch wenn wir Beispiele nennen, die vielleicht in die eine oder die andere Richtung gehen, wir sprechen über jede Art von Extremismus. Also egal in welche Richtung, ob Linksextremismus, Rechtsextremismus oder Nazis oder Nazis sind Rechtsextremisten, habe ich gerade gemerkt. Ja. Aber Islamismus, whatever, alles mit Us am Ende, mit Muss am Ende fällt hier drunter. Also bitte nicht denken, dass wir jetzt nur dass es spezifisch ist für eine bestimmte Gruppe, denn das Schema ist tatsächlich überall das Gleiche. Genau.
Absolut.
Wenn wir jetzt wieder zurück zu der Radikalisierung gehen und du vielleicht auch als Freundin oder als Schwester oder als Angehöriger dann so langsam den Verdacht hegst, oh shit, irgendwie ist Fritzchen da irgendwie auf der falschen Route, an was kann man das denn festmachen, dass da vielleicht wirklich jemand gerade in die falsche Richtung abbiegt und es wirklich was Ernsteres ist und nicht nur, er hat sich ein paar Videos angeguckt und rasten war mal noch nicht aus.
Also wie gesagt, ne, Radikalisierung ist ein langer Prozess und geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, ihr müsstet das schon über einen längeren Zeitraum beobachten. Und in dem Prozess ist es dann zum Beispiel so, dass die Betroffenen immer mehr Zeit damit verbringen, mit Menschen einer gewissen Gruppierung mit extremen Ansichten zu sprechen, online, aber auch offline.
Mhm.
Dass eventuell der Kleidungsstil oder das persönliche Erscheinungsbild sich verändert. Das Interesse an Freunden und Aktivitäten, die man sonst immer so verfolgt hat, eher verloren gehen, die nicht mit diesen extremistischen Ideologien oder so zu tun haben. Es kann sein, dass Materialien oder Symbole dann gesammelt werden oder auf einmal in Besitz kommen, die mit einem extremistischen Hintergrund in Verbindung stehen. So. Es kann sein, dass es in der Schule so ist, dass auf einmal Unterrichtsinhalte gesprengt werden. Das erlebe ich zum Beispiel häufig auch in den Gesprächen mit den Schulen, dass dann alles versucht wird, auf politische Verschwörungsmythen zu drehen oder auf religiöse Verschwörungsmythen zu drehen. Also, keine Ahnung, wir reden dann über Corona oder über das Bruttosozialprodukt oder keine Ahnung was. Und dann sind da die gewissen Jugendlichen, die dann versuchen, daraus eine Verschwörungstheorie zu machen oder alles so zu drehen oder direkt auf die Politik zu gehen oder. Das sind alles Sachen, die sein können, aber die nicht sein müssen. Also auch äußere Erscheinungsbilder sind natürlich immer kritisch zu hinterfragen. Die können sich natürlich auch ändern. Extremistische Muslime müssen nicht aussehen wie die, die man sich vorstellt, mit so einem traditionellen Gewand und einem langen Bart. Es kann auch sein, dass die Menschen einfach so konvertiert sind und einfach ihren Glauben ausleben wollen. Mhm. Und das ist wirklich, das dann in eine Schublade zu stecken, ist ja dann direkt schon wieder schwierig und bringt vielleicht die Betroffenen eher dazu, in diese Schublade zu gehen. Vor allen Dingen finde ich immer dieses nur noch dieses Thema haben. alles zu versuchen, andere zu missionieren, alles darauf zu beziehen und alles, was einen ins frühere Leben, sage ich dann immer, gehalten hat, so Stück und Stück abzubrechen. Das finde ich immer extrem alarmierend.
Ja, es ist wahrscheinlich auch da wieder eine Gratwanderung, weil du kannst natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel als Elternteil dann direkt so ultra anti reagierst, dann verlierst du halt auch total den Draht. Ne? Wenn du dann sagst, oh, was,
ja,
ziehst
das
du?
Geht gar nicht.
Was ziehst du da an? Ja. Was soll das? Wie siehst du überhaupt aus? Und so, das, ich glaube, das ist dann auch schwierig, weil du willst dann erstmal das unterstützen und erstmal, wir sind nicht dagegen und wir gucken uns das an und so. Du willst ja dann auch immer sehr wahrscheinlich sehr diplomatisch erstmal sein. Ne, und das nicht verteufeln, weil dann verlierst du die ja komplett. Also dann erzählen sie dir wahrscheinlich gar nichts mehr.
Ja, und nicht jeder, der irgendwie sich in Iro raspelt und keine Ahnung, einen Tunnel haben will, ist halt linksextrem. Ist halt Blödsinn. Na, und nicht jeder, der irgendwie sagt, keine Ahnung, man liebet alle und gleichzeitig und bla, ist dann direkt ein linksextremer Terrorist.
Liebet alle, es klang gerade eher wie so ein Priester. Aber auch da, du, es gibt auch komische Sekten, wo man reingeraten kann. Da haben wir jetzt noch gar nicht von geredet.
Ja,
haben wir. Also nur mal for the record, wir reden ja wie gesagt über alles. Ne? Also auch wenn eure Kinder in irgendwelche komischen Sekten reingeraten, religiöse Sekten, das ist das gleiche Schema. Es ist eigentlich immer das gleiche Schema F.
Ja, also ich finde, man kann immer von diesen extremistischen und radikalen Sachen sprechen, wenn man Gedanken hat und versucht danach zu handeln, was nicht der Normgesellschaft entspricht.
Mhm.
Das finde ich halt, und wenn man anfängt zu missionieren, das finde ich halt immer, also egal in welche Richtung, sei es Zeugen Jehovas oder keine Ahnung was, ist es immer schwierig, finde ich, wenn andere Leute versuchen zu missionieren und wenn das so in diesem Grundgedanken ganz anders ist als die meiste Gesellschaftsgeschichte. Ich finde extremistische Gedankengüter oft auch nicht verkehrt, weil das ja auch dazu anregt, in Diskussion zu gehen und verschiedene Sichtweisen zu diskutieren.
Mhm. Ja, klar. Also ich meine, historisch gesehen haben natürlich extreme Gedanken auch immer was verändert, ne? Also Umsturz von Monarchien und so, das waren natürlich alles extreme Gedanken.
Das Patriarchat?
Mhm.
Zum Beispiel, also wirklich wichtige Sachen, ja, das waren auch die Frauen Violet Power, fragen wir mal unsere Mutter. Das war auch eine Extreme.
Mhm.
Oder vegan zu sein, ja, ist ja auch extrem.
Mhm.
Alle tierischen Produkte komplett abzulehnen, ist auch extrem, aber wenn man das für sich isst, und nicht allen Leuten damit auf den Sack geht und irgendwie die mit Blut bespritzt, sobald man irgendwie versucht, ein Omelett zu essen oder Mörder über den Tisch brüllt, ist es doch in Ordnung. Dann können die ja ihre Extreme für sich leben.
Ja. Ja, und ich glaube, da ist es halt wichtig zu unterscheiden, dass beim Extremismus, zumindest definiert jetzt durch den Verfassungsschutz zum Beispiel oder halt durch die Bundesregierung, ist es halt, du hast halt extremistische Ansätze und der Begriff Extremismus ist dann, wenn du halt den demokratischen Staat ablehnst und die Normen und Werte des demokratischen Staates ablehnst oder ihn halt umwerfen willst mit deinen, also dass deine Gedanken quasi darauf abzielen, wie zum Beispiel die Reichsbürger. So, das ist ja quasi Kern super extremistische Ansichten, weil die haben einen fucking Putsch geplant. So, ne? Das ist natürlich auch immer so, extreme Gedanken und Extremismus sind ja auch nicht unbedingt gleichzusetzen. Also wenn du jetzt eine ultra vegane Person bist, die sagt nur, ich esse auch nur Gemüse, was irgendwie selber vom Baum gefallen ist, so nach dem Motto, nur dann ist es wirklich tot.
Genau.
So. Natürlich ist das extrem, das fällt aber jetzt nicht unter diese Definition Extremismus.
Ja.
So.
Es sei denn, das Gedankengut geht so weit zu sagen, alle Menschen, die nicht meinem Ideal folgen, müssen eliminiert werden, müssen bekehrt werden, müssen mit Gewalt daran erinnert werden, dass diese eine Sichtweise die eine richtige ist. Dann schon. Und deswegen gehen wir da wieder in die, in die Art der, was machen wir dann damit mit diesen Gedanken?
Wenn wir jetzt über diesen Radikalisierungsprozess sprechen, da haben wir eben schon drüber geredet, dass gerade für Jugendliche heutzutage natürlich Social Media ein ganz krasses Einfallstor ist. Aber nicht nur. Also Radikalisierung findet ja auch im realen Leben statt.
Ja. Also wenn mich irgendjemand fragt, wo findet Radikalisierung statt, ist eigentlich meine Standardantwort im Kopf. Immer im Kopf. Mhm. Also weil ich mich ja auch dazu entscheide, die Videos anzuklicken. Und Social Media ist ein ganz großes Ding. Das macht es natürlich in vielen Situationen schwieriger, weil ich dann immer mehr damit konfrontiert werde und in diesem Narrativ bleibe und die Gegenseite nicht mehr sehe. TikTok ist eine Katastrophe. Ist einfach wirklich eine Katastrophe, weil die Jugend von heute ja auch manchmal TikTok mehr glaubt als mir. Also wenn irgendein TikToker sagt, die Erde ist eine Scheibe und ich sag, Brudi, guck mal, rund? Hä? Nein, das war mal. Nein, der und der hat das gesagt. Das sind ja richtige Stars für die teilweise.
Ja, ja, total.
Also das hab ich ganz lange gebraucht, um wirklich zu verstehen. Am Anfang habe ich das ein bisschen belächelt, aber wie ernstzunehmende, gequirlte Scheiße da passieren kann. Wenn irgendein bekannter TikToker irgendeinen Bullshit redet und ganz viele das einfach dann glauben. Und man als Erwachsener da steht und denkt, sag mal, willst du mich flachsen oder was? Und da kommst du einfach nicht gegen an. Also digitale Medien auf jeden Fall, aber auch Sportvereine und Freizeitorte sind ganz wichtige, unterschätzte Orte.
Mhm.
Und Schule. Schule ist auch wahnsinnig unterschätzt. Und da, finde ich, sollte es einfach in Deutschland viel mehr Möglichkeiten geben von der Regierung, dass die LehrerInnen, die DirektorInnen schulen, wie die mit bestimmten Themen einfach umzugehen haben. Weil die sehen es am häufigsten, die sehen auch einen Prozess, die können auch Gegenmaßnahmen ergreifen und Präventionsmaßnahmen. Und die können auch geschult werden im Erste Hilfe quasi, finde ich.
Mm.
Aber natürlich können die das nicht und bleiben vielleicht auch in ihren Vorurteilen, wenn sie keine Möglichkeiten und keine Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Also viele sagen halt, dass es nur online ist, aber der Offline-Indikator ist natürlich auch richtig groß. Also was will Fritzchen sich denn radikalisieren, wenn der nur online irgendwelche Videos oder Shorts oder keine Ahnung was sieht, aber hier im realen Leben keine Gruppe hat, wo er andocken kann und das wirklich ausleben kann, dann hilft es halt nicht viel.
Hm.
Ich finde, das ist halt unterschätzt, wie du halt sagst, ne? Also ja, dann heißt es Social Media, naja, aber die müssen sich ja irgendwie auch finden und die müssen ja auch irgendwie im realen Leben Sachen planen und durchführen.
Na, wobei ist, glaube ich, auch schon, also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass Radikalisierung nicht möglich ist, wenn sie keine reale Gruppe haben, oder? Weil es gab ja auch Fälle,
wo es ist nie irgendwas möglich. Es ist, ich sag niemals nie zur Psychologie.
Ja, deshalb ja. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Fritzchen die ganze Zeit allein an seinem PC sitzt und sich dann in Foren mit irgendwelchen Leuten austauscht und da dann reingerät und dann trotzdem einen Amoklauf plant, ne? Aufgrund dieser Ideologie. Also das ist natürlich trotzdem möglich.
Ja, aber viel, viel schwieriger. Weil den Amoklauf zu planen, der braucht ja die Mittel dafür, ne? Und das heißt, es müssen irgendwelche Netzwerke sein.
Hm. Ja. Ja.
Gut. Aber nichts ist unmöglich. Also das definitiv.
Wenn jetzt wirklich der Worst Case eingetreten ist und Fritzchen und Özlem sind radikalisiert und wollen sich, sind tief drin und planen eventuell schon irgendeinen Quatsch. Was kann man dann machen als Elternteil, als Schule, als Freunde, wenn man merkt, das geht jetzt hier wirklich in die komplett falsche Richtung?
Also ich bin immer dafür, eigentlich relativ schnell eine professionelle Beratungsstelle zu holen. Weil die können eigentlich immer sehr klar und schnell und gut informieren und beraten, wie man sich zu verhalten hat. Alleine ist es einfach wahnsinnig schwierig, weil es so emotionsgeladen ist. Also na klar, ne? Also ich wüsste nicht, wie ich reagiere. Theoretisch will ich natürlich ganz vorbildlich und ruhig und keine Ahnung was reagieren, aber keine Ahnung, wie ich dann reagiere, wenn einer meiner Kinder irgendwie in eine extreme Richtung geht. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal in Panik geraten und das ist genau das, was man nicht tun sollte. Also es ist super wichtig, diese Medienpädagogik, ne, das habe ich ja ganz, ganz, ganz oft schon gesagt und auch hier bitte seid mit euren Kindern im Gespräch, das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde es wichtig, wenn man das Gefühl hat, nicht zu stigmatisieren. Nicht alle gläubigen Menschen sind Extremisten und ein ruhiges Gespräch zu führen. Auf jeden Fall die Themen erstmal ernst nehmen. Und wenn dann irgendwie dein Kind oder ein Schüler irgendwie voll den völligen Bullshit erzählt, dann eben nicht zu sagen, ach, was erzählst du da? Hör auf mit dem Mist und danke, tschüss. Sondern wirklich versuch zu verstehen, warum die Betroffenen diese Radikalisierung durchlebt haben.
Hm.
Was sind denn die Gedankengüter, die die beschäftigen? Warum sind sie dahin gekommen? Also seid mit denen im Gespräch und nehmt die ernst, weil wenn die das Gefühl haben, die wollen mich eh nur davon abbringen, das ist ja das, was du eben auch gesagt hast, dann ist einfach vorbei. Dann hat man es einfach verloren. Und nehmt euch Unterstützung von anderen Erwachsenen, die auch die Jugendlichen respektieren. Also da komme ich dann häufig ins Spiel. Wenn die Eltern das Gefühl haben, hier stimmt irgendwas nicht, dann sagen die ja auch ganz oft, naja, dann ne, sprech mal mit der Frau Kutsch bitte. Und dann kann ich mit denen darüber sprechen, okay, was ist das denn? Also ich hatte auch schon ein Gespräch mit einem jugendlichen muslimischen Jungen, der einfach gegenüber seiner Mutter frauenfeindliche Sachen erzählt hat. Und ich weiß, dass der mich aber sehr respektiert. Und diese frauenfeindlichen Sachen hat er halt von seinen Onkeln irgendwie mitbekommen. So, ne, auch, ja, meine Mutter ist eine schlechte Muslimin, die fastet nicht richtig und was ist die überhaupt für eine Mutter, die unterstützt mich nicht darin und die ist ja eh nur eine Frau, die muss mir vorher die Füße waschen, also wirklich Katastrophe. Und dann habe ich mit ihm dann tatsächlich auch darüber gesprochen, was denn einen guten Muslim für ihn ausmacht. Und ob seine Onkel gute Muslime sind aus seiner Sicht und warum er seine Mutter zu respektieren hat. Das ging aber nur, und das ist nämlich auch ein ganz großes Ding, weil ich informiert bin über genau diese Themen. Bitte geht keine Diskussion mit euren Kindern ein, wenn ihr nicht das nötige Wissen zu den Themen habt.
Ja, ja.
Also über viele hochpolitische Sachen kann ich auch mit Linksextremen nicht diskutieren, weil ich mich davor erstmal ganzheitlich einlesen muss. Das habe ich auch schon mal gemacht.
Hm.
Weil ich gar nicht wusste, wie ich das argumentieren kann, weil ich gar nicht so tief drin bin. Das wird dir niemals passieren, Mimi. Aber ich bin da ja überhaupt nicht so tief drin in der Materie. Und ich wusste, dass ich sehr schnell utierkalt bin. Und das wollte ich nicht.
Ja, ich meine, ich bin auch bei super vielen Themen utierkalt. Also vor allem, weil sich Extremisten ja auch dann häufig so einschießen auf so Szenarien, die ja in der reellen politischen Debatte gar keine Rolle spielen. So, ne, die kommen dann mit irgendwelchen Sachen, wo du denkst, hä? Also erstmal stimmt das überhaupt nicht? Und zweitens spielt das gar keine Rolle. Also das ist sowieso, also mit Extremisten in Diskussion zu gehen, ist so oder so schwierig. Aber ja, klar, natürlich solltest du dann dich schon mal ein bisschen damit auskennen. Vor allem auch, um darauf aufmerksam zu machen, das spielt eigentlich gar keine Rolle in dem, was du erzählst. So.
Genau. Und das ist eben dieses Hinterfragen statt Belehren. Also so kann man die Widersprüche aufdecken und auf die fehlenden Argumentationen hinweisen, die dann selber irgendwie nicht haben. Ne? Aber das kann ich halt nicht, wenn ich sage, halt die Klappe und geh mir nicht auf den Sack und keine Ahnung, zieh dich anders an. Das funktioniert halt dann nicht. Ne? Und es geht ja auch nicht nur um Jugendliche, die schon radikalisiert sind, sondern die noch in diesem Prozess sind. Und da sind wir schon auch wieder in der Verantwortung, finde ich, immer wieder das Narrativ in Frage zu stellen. Und starke Gegenargumente zu zeigen und wieder das anzuregen, ne? Und also auch ganz klar machen, warum man selber dieses Bild nicht vertritt. Ne, wenn mir irgendjemand erzählt, naja, das Mädel ist homosexuell, weil die Mutter hat die zu lange gestillt. Also da kann ich dir eine Palette von Argumenten liefern, warum das absoluter schwachsinniger Bullshit ist. Wenn ich aber sage, ach, was für ein Bullshit, dann ist die Situation beendet und ich kann aber dann auch kein Gegendenken anregen. Und das ist gerade bei Jugendlichen, glaube ich, wichtig.
Ja, vor allem, wenn man die dann so belächelt, ne, und dann nicht ernst nimmt. Ne?
Ja. Und deswegen, also wenn meine Kinder so drauf wären, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Mimi, kannst du mal mit denen reden, bitte? Ne? Oder ich würde meinen besten Freundinnen sagen, könnt ihr vielleicht mal in Ruhe mit denen reden und sagen, dass nicht nur Mama und Papa natürlich keine Ahnung haben. Weil natürlich habe ich mit 16 keine Ahnung für meine Kinder. Und natürlich bin ich die uncoolste Person auf dem ganzen, im ganzen Universum, die nur dazu da ist, um sich von der abzugrenzen. Und das ist ja eben der Punkt. Jugendliche wollen ja in die Abgrenzung gehen. Das heißt, wenn die auch mal eine rebellische Phase haben, dann darf man nicht direkt in Panik verfallen. Was ein absolutes Tabu ist, ist Gewalt, Drohungen, Bevormundungen und Verbote. Wenn ihr euren Kindern verbietet, an einen Laptop zu gehen oder das Handy nicht zu benutzen, macht ihr es nur schlimmer. Das verspreche ich euch. Die werden einen Weg finden und die werden in ihrem Narrativ absolut bestärkt sein.
Oh Gott, ey, das ist ja so schwierig. Vor allem, ich will dich mal sehen, du gibst jetzt hier wieder die ganzen tollen Tipps, ich will dich mal sehen, wenn eine deiner Töchter mit irgendeinem extremistischen Gedankengut nach Hause kommt. So, erstmal keine Panik, ne? Mhm. Okay, komm, wir setzen uns mal hin.
Ja, vor allen Dingen mein Mann.
Ja, ja, total. Ja, das ist auch immer der Scheiß, ne? Also, wir können jetzt hier sitzen und sagen, ja, Leute, ne, guckt erstmal und so, aber du bist da ja sowas von emotional drin. Du denkst dir dann so, ah, Red Flag, Alarmstufe rot, alle Alarmglocken schrillen an, Worst-Case-Szenario spielt sich sofort in deinem Kopf ab und also, das ist ja, oh, da wirklich halt ruhig zu bleiben, ist, glaube ich, wirklich schwierig.
Ich meine, ich bin der Inbegriff von Worst-Case-Szenario. Meine Tochter hat mit 7 Monaten gesessen und ist nach vorne und hinten gewippt. Ich habe gedacht, sie hätte irgendwie eine Krankheit oder hätte Hospitalismus oder so. Also, ne, meine armen Kinder, was die schon alles hatten, was ich denen schon alles angedichtet habe.
Ja, wirklich.
Das wird die Hölle für mich. Ich weiß nicht, wie ich das, ich werde das mit guten, weiß ich nicht, Beruhigungsmitteln, werde ich die Phase, die jetzt so langsam bei der Großen ansteht, überleben können. Weil die wird ja auch flügge, ne? Und die hat ja jetzt ein Handy seit Sommer. Und da waren auch schon ein paar Mal Situationen, wo mir echt die Düse gegangen ist.
Mhm.
Die wir dann auch noch gut gelöst haben. Und wir waren vorher gut mit ihr im Gespräch. Und natürlich war der Gruppendruck in manchen Situationen zu groß. Na, und wenn mein Mann mich dann fragt, naja, das kann doch nicht sein, wir haben das doch 1000 Mal mit der besprochen. Ja, aber das ist der Gruppendruck von Gleichaltrigen und das darf man nicht unterschätzen.
Ja, total.
Das ist halt, ne, und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Das passiert überall. Auch mir wird das passieren und es wird so furchtbar sein. Und wenn die mit irgendeiner Freundin, ich werde das einfach so machen. Die darf einfach mit niemandem nach Hause kommen, der, ich werde dann so ein Scanner für Extremismus.
Ja, genau.
Bitte können Sie bitte hier durchgehen. Können Sie bitte durchgehen? Ja, bis auf die Unterwäsche ausziehen.
Ja, und dann wirst du am Ende vom Verfassungsschutz beobachtet, weil die denken in dem Haushalt, da geht irgendwas, das ist irgendwas Verfassungsfeindliches. Ich glaube, das ist eine totale Verschwörungstheoretikerin, die einen Putsch plant, weil die glaubt, dass alle irgendwie eine Verschwörung planen.
Ja.
Wenn wir jetzt schon
erstmal alle so voll das Verhör
ja, total, durchgehen. So Stasi-mäßig. Wir glauben, sie wünscht sich die DDR zurück.
An was glaubst du so?
Ja.
An was glaubst du so? Irgendwelche salafistischen Gedanken?
Ja, genau.
What?
Genau. Das sind ja jetzt quasi Sachen, die man machen kann, wenn diejenigen schon radikalisiert sind. Aber im besten Falle kommt es ja gar nicht erst dazu. Also was sind denn Präventivmaßnahmen, die man als Elternteil oder auch als Angehörige oder Menschen im Umfeld machen kann?
Also es gibt drei Formen der Präventionsarbeit, wenn man von Radikalisierung spricht. Einmal die Primärprävention, wer hätte es gedacht, oder universellen Prävention. Und da finde ich, das habe ich ja ganz am Anfang auch schon gesagt, die Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Regierung, dass die da in die Pflicht zu nehmen ist. Da geht es um die generelle Stärkung von demokratischen Idealen und Sachen wie Menschenrechte und solche Konzepte einfach in die Welt raushauen und das auch zu vertreten und auch zu argumentieren. Diese Primärprävention hat einige Aspekte von so einer politischen Bildung oder Demokratisierungspädagogik, ne? Weil natürlich die Demokratieförderung ein absolutes Hauptziel ist und auch zu begründen, warum Demokratie so wichtig ist und wo die ganzen Vorteile daran ist. Und das ist halt so die Vermeidung von so einem gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Radikalisierungsprozess, ne? Und die Aspekte wie Umgang mit Diversität, sozialen und emotionalen Fähigkeiten, Empathiefähigkeit und Resilienzen gegenüber antidemokratischen Denken und Handlungsmustern, das kann man ja eigentlich relativ einfach in die Welt raushauen. Und auch den Jugendlichen beizubringen, wie es ist, Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Ja, du hast eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung. Ich muss dich nicht überzeugen und du mich nicht. Das ist okay. Ich muss auch nicht, das sage ich meinen Jugendlichen auch immer, weil die immer versuchen, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen, um eine Absolution zu haben. Das erlebe ich auch bei ganz vielen Erwachsenen, dass die versuchen zu sagen, ja, aber ich mache das so und so, siehst du das nicht auch? Und die wollen dann so eine Zustimmung dafür haben. Und das auszuhalten, dass das nicht so ist, das können wirklich erschreckenderweise die wenigsten. Dann zu sagen, ja, pass auf, du siehst das so, ich sehe das so, ja, können wir jetzt da nicht drüber überein. Okay, dann lass uns über was anderes reden.
Ja, ich glaube,
das liegt halt in der eigenen Unsicherheit.
Ich glaube, also ich bin total bei dir, dass der Staat eine Verantwortung hat und der Staat da auch in die Verantwortung genommen werden muss. Ich finde oder ich beobachte aber, dass gerade das heutzutage schon das Problem ist, weil der Staat eigentlich gar nicht mehr an die Leute rankommt, weil es so ein Misstrauen gibt in die Bundesregierung oder in den Staatsapparat oder in das Establishment, was ja total verteufelt wird von allen extremistischen Gruppierungen. Aber wenn wir jetzt uns zum Beispiel wieder das Erstarken der AfD anschauen, also der Grundtenor von allem, was die AfD sagt, ist, dass die Bundesregierung scheiße ist, dass die gegen uns arbeitet und dass man der nicht vertrauen kann. Dass das alles korrupte Menschen sind und dass alles, was die Bundesregierung macht, eigentlich nur gegen uns ist und nicht für uns und dass die uns alle verarschen. Und wenn so ein Grundtenor schon bei dir eingesetzt ist, dann ist es scheißegal, was für eine demokratiefördernde Maßnahme vom Bund kommt. Das wird einfach direkt abgeschmettert, weil das ist ja von dem System. Und da kann der Staat machen, was er will. Er hat, wenn dieses Grundmisstrauen einmal da ist, was natürlich auch wieder, wo der Staat auch wieder mit in die Verantwortung genommen werden muss, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass so ein krasses Misstrauen überhaupt fruchtet. Ne, das ist natürlich jetzt die andere Seite der Medaille. Aber wenn das da ist, oder genau das Gleiche mit Islamismus. Also der Nahostkonflikt befeuert den Islamismus in Europa. Das ist bekannt, das ist bewiesen. Und die Bundesregierung kriegt es einfach nicht hin, in ihrer Nahostpolitik eine Linie zu fahren, die auch in Europa oder auch in Deutschland deeskalierend wirkt. Weil das, was die Bundesregierung da macht, befeuert einfach nur die Narrative von auf der einen Seite Islamismus, aber auch Linksextremismus. Das ist auch total interessant. Dass die gleiche Politik, nämlich ne, irgendwie Waffenlieferung an Israel für den Krieg in Gaza und im Libanon, befeuert auf der einen Seite den Islamismus und auf der anderen Seite den Linksextremismus, weil der Linksextremismus natürlich pro-Palestine und keine Ahnung was ist. Das finde ich total interessant. Und da denke ich mir wirklich so, der Staat verkackt gerade auf ganzer Linie, wenn es um Extremismusbekämpfung geht. Aber wirklich in alle Richtungen gerade. Was Islamismus angeht, was Linksextremismus angeht und auch was Rechtsextremismus angeht. Also das ist gerade wirklich, finde ich, so eine krasse, aber auch natürlich auch interessante Zeit auf politikwissenschaftlicher Ebene, das zu beobachten, dass diese Art von Politik auf allen Seiten einfach den Extremismus fördert. Das finde ich schon krass.
Traurig. Traurig, weil es ja nicht dazu führt, dass eine Veränderung kommt.
Ja.
Also das ist ja eben das Phänomen, dass es immer mehr Extreme gibt und dass Gewalt immer mehr als Lösung gesehen wird, egal für welchen Bereich. Also alle argumentieren mit gleich, weil die anderen das ja machen, müssen wir ja genauso hart sein. Sonst werden wir ja nicht gehört. Und das wird so verherrlicht, diese körperliche und psychische Gewalt, die ausgeübt wird auf uns alle eigentlich. Und diese Verrohung unserer Gesellschaft und dieses Akzeptieren und Runterbrechen, Runterspielen davon, das macht mir wirklich, wirklich Angst. Also ich habe gestern noch zu meinem Mann gesagt, weil dann wieder war, eine 13-Jährige hat ihre 7-jährige Schwester erstochen und keine Ahnung, irgendjemand, ein Mann ist mit Messer auf einer Polizei losgegangen. Das waren irgendwie so 3-4 Nachrichten in den Nachrichten, wo ich schon wieder gesagt habe, danke Leute, tschüss, ich bin hier wieder raus. Das tut mir überhaupt nicht gut, das zu hören, weil das war früher mal vereinzelt, dass man sowas gehört hat.
Hm.
Und im Moment hörst du nur sowas, nur sowas.
Hm. Ja, vor allem die Gewalt von Kindern an Kindern. Boah, das ist ja so extrem geworden dieses Jahr. Also ich denke mir da auch manchmal so, es ist natürlich auch die Art der Berichterstattung. Also da bin ich ja quasi die beste Quelle, die man haben kann dafür. Dass natürlich sowas passiert andauernd, aber es wird halt nicht andauernd drüber berichtet. Da habe ich auch mit der drüber geredet, weißt du noch, als ich dich gefragt habe, als ich diesen Beitrag über sexuellen Missbrauch gemacht habe, ne? Habe ich auch eine Expertin dann interviewt. Da ging es um den Fall, Leute, ihr habt den bestimmt mitbekommen, von Gisèle Pelicot, dieser unfassbare Vergewaltigungsfall in Frankreich, wo eine Frau von ihrem Ehemann über Jahre
unter Schlafmittel, unter Drogen.
Oh, ja, genau, unter Drogen. Unter Drogen gesetzt wurde und dann von mehreren Männern vergewaltigt wurde über Jahre. Ganz, ganz schlimm. Und in dem Zuge habe ich eine Frau interviewt, die von einer Fachberatungsstelle für sexuellen Missbrauch. Und die habe ich dann auch gefragt, wie es denn aussieht mit sexuellem Missbrauch vor Gericht und so weiter. Und sie meinte dann, naja, also sowas passiert halt ständig. Also auch so ein Fall wie bei Gisèle Pelicot, das ist jetzt natürlich ein sehr medienwirksamer Fall und es ist krass, dass diese Frau damit an die Öffentlichkeit geht, aber solche Fälle passieren auch in Deutschland, nur sie sind nicht medienwirksam und darüber wird nicht berichtet. Aber nur weil darüber nicht berichtet wird, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet. Und im Umkehrschluss ist es auch immer so, bestes Beispiel, Messerattacke in Solingen, Aufschrei der Nation, ganz furchtbar, Terrorangriff, ganz, ganz schlimm. Und ich schwör's dir, in den Wochen danach, andauernd, wenn irgendjemand nur ein kleines Taschenmesser in der Innenstadt dabei hatte, kam sofort eine Meldung dazu. Ja. Das ist nicht, weil mehr Leute mit einem Messer rumrennen, sondern weil einfach die Medien jetzt dafür sensibilisiert. Und wir hatten da auch eine Diskussion drüber in der Redaktion. Weil das dann auch hieß, ja, wir machen jetzt Beitrag hier wieder irgendwie, da war was mit Messer und da hat auch irgendjemand angegriffen und da haben wir auch gesagt so, okay, aber Was soll denn jetzt der Beitrag sein? 3 Messerangriffe in Deutschland, die alle nichts miteinander zu tun hatten, die keinen extremistischen Hintergrund hatten. Das eine war ein Femizid, das andere war ein Streit in einer Bar und das dritte war noch irgendwas anderes, total unrelated, wo wir gesagt haben, was ist jetzt der Sinn dieser Berichterstattung? Also das ist doch einfach nur Panikmache. Da muss man halt auch vorsichtig sein, nur weil darüber mehr berichtet wird, heißt es nicht, dass es mehr stattfindet. Und nur weil die Medien und auch diese furchtbaren Boulevardmedien, das Bild und diese ganzen, die einfach nur pushen, nur weil die wegen jeder kleinsten Scheißmeldung sofort einen riesen Titelblattartikel darüber machen, wieder Messergewalt in Deutschland, und dann steht ganz unten im Artikel, es gab keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund, denkst du dir so, okay, krass. Vor 3 Monaten wäre das nicht mal eine Meldung gewesen, weil einfach in Frankfurt andauernd irgendjemand mit einem Messer angegriffen wird. So. Das ist auch, und das habe ich auch das Gefühl, ist gerade bei dieser Gewalt von Jugendlichen und Kindern gegeneinander so. Also ich habe die Zahlen dazu nicht, aber ich weiß einfach, weil ich selber in der Medienlandschaft arbeite, das ist wie Angebot und Nachfrage, was diese Meldungen angeht. Und das Thema Messergewalt war gerade groß, deswegen wird ganz viel über Messergewalt. Und das Thema Gewalt unter Kindern, da gab es diesen schockierenden Fall von diesen Mädchen und danach waren alle sensibilisiert und zu jedem Scheiß, der passiert, fahren sofort 80 Kamerateams. Also das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, Leute, wollte ich nur sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ja auch viele denken ist, wenn das nicht gemeldet wird, dann passiert das nicht. Also genau. Ich bin ja total paranoid hier auch, ne, im Dreiländereck und einmal über die Grenze und weg und so, ne? Und hier werden einige Jugendliche dann auch vermisst. Und wenn ich das mit meinem Mann bespreche, dann sagt er, habe ich nichts von gehört. Kann ja nicht sein.
Mhm.
Dann sage ich, ja, weil es keiner berichtet hat.
Genau.
Oder ne, Suizid. So, ne, ein Suizid, boah, krass, ein Suizid und, ne, da ist jemand von der Brücke gesprungen und bla. Echt, habe ich nichts von gehört.
Ja.
Ja.
Also, das heißt, man hört ja nicht von
das
allem.
Nicht ein reales Problem ist.
Ja,
genau.
Natürlich.
Und das höre ich total oft, wenn ich dann anfange mit meinen paranoiden Gedankengütern hier im Dreiländereck und so, ne, und wo meine Ängste sind. Ja, übertreib doch nicht, habe ich noch nie was von gehört. Ja. Weil noch niemand darüber berichtet hat, heißt das nicht, dass es nicht real ist, Leute. Das ist halt auch das andere Ding davon.
Ja,
ne?
Total, total.
Ja, also ich mache mir auf jeden Fall trotzdem sehr große Sorgen, weil ich glaube, dass die digitalen Medien eine wahnsinnige Verrohung und eine wahnsinnige Verwirrung und Überforderung für unsere Jugend und vor allen Dingen für unsere Kinder ist, weil die das gar nicht einschätzen können. Mhm. Kinder sind teilweise ja nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt real und was nicht. Und viele machen dann irgendetwas und merken dann im realen Leben, scheiße, die Person steht ja wirklich nicht mehr auf. Krass. Okay, wow. Ich dachte, die hätte 7 Leben oder so. Das darf man nicht unterschätzen. Das Gehirn ist ja noch in der Mache. Und die können viele Sachen nicht einschätzen und nicht unterscheiden. Das ist nicht wie bei Erwachsenen.
Mhm.
Das war auf jeden Fall alles zur, ne, Primärprävention. So, dann gibt es die Sekundärprävention. Das ist eigentlich einfach erklärt, eine Art Früherkennung und eine Arbeit mit gefährdeten Gruppen. So, Zielgruppe also spezifischer als bei der primären Prävention.
Mhm.
Und es geht um Aufklärungsworkshops und so weiter und so weiter. Und oft ist so primär und sekundär so eine fließende Sache. Es macht ja keinen Sinn, das klar voneinander zu trennen. Also wenn du in der OT bist und du machst, ne, Normen und Werte im Sinne von Diversität und, ne, wie gehen wir miteinander um und wir schätzen alle, die anders sind, ist das natürlich auch vielleicht gar nicht so schlecht, da auch Workshops anzubieten.
OT ist offene Tür, ne?
Genau, so Nachmittagstreffmöglichkeiten für Jugendliche oder so. Und die dritte tertiäre Prävention ist die Deradikalisierung. Und das finde ich wieder super spannend, weil es auch ja ein Prozess ist. Also der Einstieg ist ein Prozess, die Radikalisierung ist ein Prozess, also ist natürlich auch der Ausstieg ein Prozess von einer extremistischen Szene. Und da gibt es keine spontane Deradikalisierung. Also das wünschen sich natürlich die Eltern, aber das geht natürlich nicht, weil das ja wahnsinnige Gehirnwäsche ist. Und wenn du Ewigkeiten geglaubt hast, dass der Himmel gelb ist und da kommt auf einmal jemand daher und sagt, nee, übrigens, der ist blau, dann dauert das vielleicht ein bisschen, bis du das anerkennen kannst. Es gibt ja auch einen echt spannenden Film, der ist schon uralt, der hat mich damals schon fasziniert. Wie hieß der denn nochmal? American Story, wo es um einen amerikanischen Neonazi geht, der in den Knast geht und rauskommt und nicht mehr Neonazi ist. Ich weiß es nicht mehr, aber viele von euch werden den Film kennen. Und dann muss der arme Kerl sich halt, wenn er nach Hause kommt, rechtfertigen und auf beiden Seiten quasi versuchen, standhaft zu bleiben. Auf der einen Seite zu beweisen, dass er nicht mehr radikal ist und auf der anderen Seite sich davon zu distanzieren, von all seinen Freunden, all seinen Bekannten. Und die versuchen natürlich, ihn wieder zu ziehen. Und da sieht man auch am Anfang, bevor er in den Knast kommt, was er getan hat und wie heftig krass radikal, rechtsradikal er war.
Du meinst American History X.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, also absolute Empfehlung, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Finde ich total spannend, weil ich finde, dass das halt alle Phasen irgendwie so abdeckt und zeigen kann, wie einfach und wie schwer es gleichzeitig ist.
Mm.
Und was einfach auch ist, das unterschätzen auch viele, finde ich, ist, dass eine Deradikalisierung niemals von außen passieren kann. Das ist genauso wie ein Suchtentzug.
Mm.
Das kann nicht von außen passieren. Man kann von außen Hilfestellungen geben, man kann von außen Beratungen geben, aber der Wunsch und zumindest die Bereitschaft muss von innen kommen.
Da gibt es auch eine Geschichte, das ist eine Recherche von der Zeit gewesen. Gibt es auch einen Podcast drüber, ich glaube, der heißt White. Also in dem Podcast geht es um was anderes, aber es geht um einen Neonazi, der aus den USA, der total gewaltbereit war und auch Leute verkloppt hat und vor allem halt Schwarze und so. Und dann eine schwarze Bewährungshelferin bekommen hat. Dann halt irgendwie gemerkt hat, so, die ist eigentlich total lieb und die ist die Einzige, die mir hilft und sie ist immer da und so. Und die haben jetzt inzwischen total das enge Verhältnis und sie hat ihm halt aus dieser Neonazi-Szene herausgeholfen. In dem Podcast geht es dann um was anderes, aber es geht auch um diesen, um diesen Neonazi halt. Also könnt ihr euch mal anhören, der heißt, glaube ich, White von Zeitverbrechen. Lief der über Zeitverbrechen? Bin mir gar nicht sicher. Aber ja, genau. Der war auch nur bereit, quasi sich diesem Gedankengut zu stellen, weil er selbst damit konfrontiert wurde und dann gemerkt hat, das alles, was mir über Schwarze erzählt wurde, stimmt gar nicht.
Ja.
Deswegen, Leute, wieder kultureller Zusammenhalt, kulturelle Begegnungen. Nur wenn man sich begegnet, nur wenn man miteinander spricht, merkt man, dass die Hälfte der Sachen, die man über andere Leute denkt, eigentlich totaler Quatsch sind.
Ja, und so ist das halt auch in der Schule, ne? Also wenn man mal überlegt, alle haben ja Vorurteile gegen alle, so, und alle haben diese Narrative im Kopf, und wenn man da es schafft, etwas zu kreieren, eine Diskussion und einen Dialog zu kreieren. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, Leute, warum es nicht mehr Unterrichtszeiträume für genau solche Themen gibt. Also ganz ehrlich, was interessiert denn irgendeine chemische Formel, keine Ahnung, irgendein Pups, da weiß ich doch jetzt auch nicht mehr von. Das ist ja einfach stupides Lernen, was jedem bewusst ist, dass das kein Schwein mehr fürs Leben später braucht. Es sei denn, man will Chemiker werden oder so. Dann kannst du das aber auch irgendwann als dein Wahlpflichtfach nehmen. So. Und warum wird nicht mehr Zeit dafür in Schulen geopfert, solche Diskussionen zu führen? Solche verpflichtend, nicht zu sagen, so, heute Nachmittag haben wir eine AG, jeder, der sich dafür interessiert, nein, die Leute, die dafür anfällig sind, werden da nicht hinkommen. Macht das verpflichtend als Unterrichtsfach, Diskussion über gewisse Themen. Und das ist halt eine mündliche Note. So, whatever. Weißt du, es gibt so viele geile Möglichkeiten eigentlich, um das verpflichtend zu machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Manchmal will ich an die Regierung schreiben und sagen, hallo, aufwachen, so kann das hier nicht mehr lange weitergehen. Weil die Banden und die Seiten in den Schulen werden immer extremer. Das ist Wahnsinn. Was da teilweise passiert ist, das kann man keinem erzählen. Auf den Schulhöfen.
Ja, und auch dann gibt es, wenn überhaupt, einen Schulsozialarbeiter. Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Und die meisten, die teilen sich ja dann noch drei Schulen. Das heißt, du hast einen Schulsozialarbeiter, der ist zwar an der Schule, aber jeden Dienstag. Wow. Oder jeden Dienstag und den halben Freitag. Wow. Das ist natürlich gut. Und auch Einzelgespräche sind da ja oft nicht ausreichend, sondern wie du eben schon gesagt hast, ist es wichtig, in den Dialog zu gehen. Hey Fritzchen, hör mal, ich habe das Gefühl, Özlem passt dir nicht. Was passt dir denn daran nicht? Ja, die trägt ein Kopftuch. Ja, ne, die ist bestimmt extremistisch. Keine Ahnung. Dann kann Özlem sagen, sag mal, was laberst du? Und das aber angeleitet. Wie diskutiere ich gewaltfrei? Wie argumentiere ich sinnvoll? Und dann auch zu sagen, nee, das war jetzt keine gute Argumentation, versuch das nochmal sachlicher zu machen, damit dir das Gegenüber dich versteht. Das sind doch Sachen, die wir brauchen, um mündige, gute Bürger in diese Welt zu kriegen. Und nicht in irgendeinen Algorithmus von, keine Ahnung, irgendeinem PC-Spiel oder was, was wir da programmieren müssen.
Ja, Leute, das war jetzt auch wieder ganz schön diskussionsreich, die Folge. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir zwei Folgen draus gemacht haben. Denn ich bin froh, dass, wenn wir schon mal so eine lebhafte Diskussion haben, dass wir das dann auch in Gänze mit reinnehmen. Absolut. Ich fand es auf jeden Fall super, super spannend, weil das Thema, glaube ich, wirklich einfach total viele betrifft und es so super aktuell ist.
Ja, und so vielschichtig wieder, ne? Und ich fand es total schön, dass du von deiner Professionalität einfach da in dieser Folge auch voll viel mit reinmachen konntest.
Ja, da mit dem Thema, also ich meine, wenn man bei den Nachrichten arbeitet, dann hat man sehr, sehr häufig was mit Extremismus zu tun, leider. Wenn irgendwo was passiert, dann sind wir natürlich die Ersten, die irgendwie drüber berichten und dann gehen ja die ganzen politischen Debatten wieder los und allein dieses ganze Thema Sicherheitspaket, ich bin da sehr tief drin in dem Thema, aber deswegen fand ich es auch gut, dass wir heute mal so ein bisschen uns wirklich aufs Wesentliche konzentriert haben und über die Menschen gesprochen haben, die sich da radikalisieren, weil diese ganzen politischen Debatten gehen ja am Ende immer um alles, aber nicht um die Menschen selbst. Von daher, fand ich das sehr gut.
Ich auch. Ich fand es auch sehr gut. Und jetzt bin ich müde und muss ab ins Betty.
Genau, ich auch, nee, beziehungsweise ich fahre gleich zur Arbeit, ich habe nämlich Nachtschicht. Genau, das heißt, ich werde mich in einer Stunde wieder mit den Nachrichten beschäftigen. Hoffentlich ohne Terroranschlag und ohne Extremismus heute. Mal gucken. Also Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen. Und bis dahin sagen wir Tschüssi, bis bald.
Tschüss.